Radio X. Hörbox.
Willkommen zu Hörbox. Der GGG Buchtalk fand am Donnerstagabend, 20. März, im Schmiedenhof in Basel statt. Ein einstündiges Gespräch mit der Lehrerin und Entdeckerin stand auf dem Programm, Clara Willers. Ihre Lieblingslektüre, die, so sagt sie es, ihr Leben verändert habe, ist Gezeiten der Stadt von Kirsty Bell. Was die historische Recherche über Berlin, ein weinendes Haus und die sogenannte Ich-Entleerung auf sich haben, besprechen Clara Willers und ich im folgenden Talk. Sehr geehrtes Publikum, liebe Freundinnen, herzlich willkommen zum Buchtalk Was liest du, wer bist du, der GGG Stadtbibliothek Basel. Mein Name ist Janina Lapart und ich darf in der folgenden Stunde das Gespräch mit Clara Willers führen. Schön, bist du da, Clara.
Danke für die Einladung.
Diese Veranstaltung ist in Zusammenarbeit mit dem Forum für Zeitfragen und der Fachstelle Gender und Bildung der Reformierten Kirche Basel-Land. Sie haben es schon bemerkt, untypisch, dass wir Hochdeutsch in diesem Talk reden werden, obwohl Clara Willers und ich beide aus Basel kommen. Das ist der explizite Wunsch, dass dieser Talk schließlich auch von Kirsty Bell in Berlin verständlich ist. Kirsty Bell ist die Autorin in Gezeiten der Stadt, eine Geschichte Berlins. Sie hat es geschrieben, 2021 kam es im Kanon Verlag Berlin auf Deutsch heraus. Wir starten das Gespräch über dieses Buch und tauchen in die Millionenmetropole Berlin ab, sowohl ins zeitgenössische Berlin als auch in das historische. In den letzten 10 Minuten dieser Veranstaltung haben Sie, verehrtes Publikum, auch Gelegenheit für Fragen und auch der anschließende Apero bietet Gelegenheit für Austausch, gerade auch persönlich mit Clara Willers. Kurze Frage für den Anfang, Clara. Was ist deine Beziehung zu der Stadt Berlin? Bist du ein Berlin-Fan?
Ein Fan würde ich so nicht sagen. Ich bin mir an Schweizer Größen bezüglich Städte gewohnt. Und wenn ich daran denke, dass ich letzten Sommer mehrmals mich in Berlin verloren habe, weil es einfach so weitläufig ist und es für mich halt auch nicht so viele Anhaltspunkte gab. Ein Fan. Mir gefallen eigentlich die Schweizer Städte. Ich bin mich daran gewohnt. Aber ich finde es faszinierend, weil es die Hauptstadt ist und ich finde die Geschichte dieser Stadt sehr faszinierend.
Und du machst immer wieder Städtetrips nach Berlin?
Ich mache grundsätzlich einfach viele Trips. Also ich meine Reisen, ja, genau.
Um jetzt direkt in Gezeiten der Stadt von Kirsty Bell einzusteigen, würde ich vorschlagen, dass du uns den Anfang der Geschichte vorliest. Es fängt nämlich autobiografisch an mit einer Panne zu Hause bei der Autorin. Nun nimmt uns Kirsty Bell mit nach einem historischen Originalplan des Tempelhofer Ufers aus der Bauaktenkammer Berlin 1858 auf der Vorderseite, beginnt dann das sogenannte Vorspiel, das erste Kapitel. Bitte schön, Clara Willers.
Eine große Wasserlache war über Nacht auf unserem Küchenboden aufgetaucht. So leise und unerwartet, als wäre sie ein Trugbild. Leitungswasser war aus einem lecken Rohr unter der Spüle getropft und lautlos in die beiden Stockwerke unter uns hinabgeflossen. Dieser Anblick erwartete uns, als wir am Morgen des 9. Geburtstags unseres Sohnes erwachten. Das war zwar der spektakulärste, aber nicht der einzige Wasserschaden, den wir erlebten. In den Monaten vor und nach diesem Vorfall war ein Sammelsurium an Plastikeimern und Schüsseln zu einem nahezu dauerhaften, von Ort zu Ort wandernden Bestandteil unserer Wohnung geworden, den wir hervorholten, um das Wasser in unterschiedlichen Teilen unseres Heims aufzufangen. Eines Abends, es waren ein paar Monate seit der Überflutung unserer Küche vergangen, bemerkte unser ältester Sohn, dass Wasser aus der Stuckrose in der Mitte unserer Wohnzimmerdecke tropfte. Wir schauten hinauf und erblickten einen verdächtigen, sich ausbreitenden braunen Fleck, während ein Rinnsal aus dem oberen Stockwerk sich seinen Weg über unseren Köpfen bahnte. Wasser findet stets seinen Weg. Meine Söhne und ich holten abermals die Eimer und Schüsseln hervor und legten Handtücher aus, um das Wasser aufzusaugen. Es war, als wollte unsere neue Wohnung uns etwas sagen.
Vielen Dank, Clara Villas. Was gleich spürbar ist am Anfang, Kirsty Bell nimmt uns quasi mit. Sie packt die LeserIn mit einer alltäglichen Beschreibung und verwebt verschiedene Stränge so zusammen. Magst du mal grob zusammenfassen, um welche Handlungsstränge geht es?
In diesem Buch geht es natürlich um ihren eigenen biografischen Bezug zu Berlin. Das liegt daran, dass sie ist selber halb Schottin, halb Amerikanerin. Sie hat einen Deutschen geheiratet und zwei Söhne mit ihm und ist daher nach Berlin dann auch gezogen. Und da die Söhne dort aufwachsen, hat sie einen biografischen Bezug. Und zu diesem Thema, dass man eine Verantwortung für einen Ort, eine Stadt oder ein Dorf oder auch nur ein Quartier hat, wo man selber wohnt oder wo die Kinder aufwachsen, das ist so ein Thema, das sich durch das Buch zieht. Und dann ein anderer Strang ist grundsätzlich die Geschichte dieser Stadt bezüglich der Architektur, bezüglich der Stadtplanung, bezüglich der Kriege des Ersten und Zweiten Weltkriegs, inwiefern diese die Stadt geprägt haben, aber auch schon vorher in Bezug auf die Industrialisierung und davor dann. Also so ein geschichtlicher Strang.
Im Grunde genommen handelt ja dieses Buch ganz fest um die deutsche Vergangenheitsbewältigung. Die Autorin Kirsty Bell hat einen externen Blick, weil sie eben erst als Erwachsene 2001 nach Berlin zieht, der Liebe wegen. Und aufgewachsen ist die Kunstkritikerin, wie du gerade gesagt hast, in den USA und studierte in Cambridge Kunstgeschichte und englische Literatur. Und zur Motivation der Autorin Kirsty Bell, sich diesen riesigen Aufwand zu widmen, also dieses Unterfangen, zitiert sie auch den deutschen Philosophen, Kulturkritiker und Übersetzer Walter Benjamin, der Ausgraben und Erinnern geschrieben hat. Also es geht immer wieder ums Erinnern, um diese Kultur, dass man den Boden als Geschichtsvermittler lesen möchte und dass man quasi die Erde Schicht für Schicht abträgt. Ne?
Mhm. Genau, also er sagt eben, wer sich für Geschichte interessiert, muss graben. Und schlussendlich kenne ich Walter Benjamin, also wie soll ich sagen, in meinem Germanistikstudium wurde immer wieder mal natürlich Bezug genommen zu diesem Philosophen, zu diesem ja wichtigen Zeitzeugen auch, Anfang des 20. Jahrhunderts und auch dann bezüglich der Nazizeit. Mir gefällt dieser, ich würde nicht sagen niederschwellige, aber dieser lockere Zugang, den sie, Kirsty Bell, zu solch einem Urgestein oder solch einer wichtigen Person hat wie Walter Benjamin, der so tiefgründige, wichtige Gedanken machen konnte zu grundlegenden Themen, eben dazu, wie forscht man, wie geht man Gedanken nach, und das gefällt mir eigentlich an ihm. Also sie, es ist nicht nur er, auch andere, wie soll ich sagen, Intellektuelle, aber das hat mich mag ich besonders an diesem Buch.
Das macht auch Bells Schreibstil so typisch, habe ich immer wieder das Gefühl. Also sie rollt die Stadtentwicklung Berlins auf und trägt immer wieder ihre Erkenntnisse so zusammen und flechtet so einen Handlungsstrang damit. Magst du mal ausführen, es geht ja um dieses Umfeld, dort wo sie in dieses Haus zieht, gibt es einen Wasserschaden. Und das hat ja eine ganz besondere Bedeutung, das trägt sich auch übers ganze Buch. Was hat denn dieses Umfeld mit dem Haus, mit ihrer Biografie überhaupt zu tun?
So grundsätzlich sagt sie, dass die Situation eines Buches, die Situation eines Hauses einen großen Einfluss hat. Sie meint damit das Umfeld, also wo liegt ein Haus oder auch wo wohne ich? Wo ist das gelegen? In dem Fall ist es an einem Kanal, an diesem Landwehrkanal gelegen. Sie sagt dann auch eben, dass Berlin ja nicht von, es gibt ja so ein, ja, im Moment so diesen Bären, so, wie soll man sagen, eigentlich ein Maskottchen, und dass das Berlin eben nicht vom Bär kommt, von Birle, von Sumpf, vom Wort Sumpf. Und sie sagt, dass dieser sandige Untergrund auf die Nähe des Wassers, dass das irgendwie alles so verschluckt, aber dass das Wasser sich dann doch immer wieder meldet. Gerade dann, wenn man es vielleicht nicht wissen oder nicht sehen möchte. Das Wasser ist ein großes Thema für sie. Sie macht auch einen Bezug auf Feng Shui, sie macht einen Bezug auf Hydromantie, also auf ganz verschiedene eigentlich Richtungen, wie man zum Wasser stehen kann oder wie man das lesen könnte. Und mir gefällt dieser Blick aus dem Fenster auf diesen Landwehrkanal, anhand dessen sie eigentlich Bezug nimmt auf ganz verschiedene Epochen in der Geschichte Berlins, in denen dieser Kanal eine Rolle gespielt hat oder auch grundsätzlich das Wasser in Berlin oder dieser sumpfige Untergrund, der da alles verschluckt.
Der Bär ist doch auch im Stadtwappen Berlins. Und es ist so das Wahrzeichen, aber eben auch das Maskottchen. Aber du sagst, es ist gar nicht so ursprünglich, sondern es ist so wie ein Missverständnis.
Ich sage nicht, es ist ein Missverständnis. Ja. Oder ein einfach Berlin bedeutet einfach ein Ort am Sumpf. Ja, das ist einfach das ist so ihr Gedanke, da an dem sie dann weiter Gedanken spinnt. So.
Eine Passage, die mich sehr beeindruckt hat, das ist eben eine Epoche, auch dort, wo ihr Haus ist, die im 19. Jahrhundert die Industrialisierung ganz stark, also es ist eine Wohnungsnot, eine große Armut, existenzielle Nöte in der Bevölkerung. Was hat diese Stadt Berlin für eine Geschichte und durchaus auch eben mit diesen Lasten der beiden Weltkriege, den Hungersnöten und den sozialen Abstürzen und Abgründen mit sich? Also das ist eine Frage, an die sich nur wenige Menschen überhaupt trauen. Ganz im Gegenteil dazu wagt Kirsti Bell einen ganz leichten Zugang, ohne aufwendige Vorkenntnisse oder historische Spezialisierung.
Ja, das stimmt. Das ist auch wieder eben dieser eben das locker ist, gefällt mir eigentlich nicht als Wort. Ich würde sagen, einfach ungezwungene.
Oder unbeschwert.
Ja, unbeschwert, ungezwungene Zugang zu Themen, die vielleicht nicht jeder hören will, wenn er eine Geschichte Berlins in der Hand hat als erstes. Also viele wollen ja einfach mal groß wissen, was sind so die Verläufe, zum Beispiel, wann wurde diese Stadt eine Hauptstadt? Was war vorher? Was geschah vor wichtigen Ereignissen, sei es technischen Entwicklungen oder dann eben den Kriegen mit der Stadt? Aber sie macht wirklich, sie hüpft da ohne schlechtes Gewissen, habe ich den Eindruck, wie man es jetzt wie zum Beispiel nicht gerade, ich denke, nicht in einer wissenschaftlichen Arbeit machen würde, so im Studium, hüpft sie da von Thema zu Thema, und es ist eigentlich genau das, was ich persönlich auch mache und was mir gefällt. Also es ist so, sie folgt einfach ihren eigenen Gedanken, schreibt die auf und setzt durchaus die tragischen Verhältnisse eben jetzt zum Beispiel während der Industrialisierung, als da diese, sie spricht von einer sozialen Ungleichheit, und die da wortwörtlich zementiert wird, weil einfach die Wohnungen so angelegt sind, dass dann die Leute, die weniger Geld haben, in einen, dunklen, feuchten Teil des Hauses wohnen, wohingegen die mehr Geld haben, einer höheren Schicht angehören, in den helleren, großzügigen Teilen zur Straße hin dann wohnen dürfen.
Das, genau. Das ist ein Teil dieser Stadtentwicklung damals in der Industrialisierung. Magst du diese Passage noch vorlesen?
Sehr gerne.
Es geht da um die gesundheitlichen Herausforderungen, wenn das Gemäuer eines Hauses auch kalt und feucht ist. Mhm.
Sie nimmt da Bezug auf den James Hobrecht. Das war ein Bauingenieur, der auf Abwassersysteme spezialisiert war und der fortan ab den 1860er Jahren eigentlich die Stadtentwicklung prägen, die Stadtplanung Berlins prägen durfte. Hobrecht füllte den organischen Flickenteppich aus Feldern, Wiesen und Wäldern jenseits der steinernen städtischen Zollgrenze mit einem rechtwinklig angelegten Gitter aus Straßen. Er ließ sich in einzelnen Aspekten von Haussmanns, also Haussmanns ist Paris, Plänen für das radikal umgestaltete Paris anregen, das er 1860 besucht hatte. Doch sah das streng geometrisch angelegte Straßennetz, das Hobrecht für Berlin ersann, keinen Raum für die eleganten Herzschlagadern von Haussmanns Pariser Plänen oder für die großzügigen Grünanlagen vor, die integraler Bestandteil von Haussmanns Entwürfen waren. Die Wohnungsnot sollte mit einem Raster aus Häuserblöcken gelöst werden. Die klaren Sichtlinien von Lennés baumgesäumten Alleen wurden entweder ganz aufgegeben oder aufgerissen, damit sie Rangierbahnhöfe umrandeten. Auf dem Zeichentisch entworfene Pläne berücksichtigten kaum den Ort selbst. Die leeren Flächen, die durch den neuen Straßenplan entstanden, übergab man Immobilienunternehmen und der größtenteils unregulierten Bauindustrie. Ohne übergreifende gesellschaftliche Vision oder die Sorge für das Wohlergehen der Bürger wurde jeder Quadratzentimeter bebaut, um den Wohnraum ebenso zu maximieren wie die privaten Profite. In den folgenden Jahrzehnten und bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein errichtete man tausende Mietskasernen, jede davon mit einer Reihe hintereinander gelegter, immer düsterer werdender Hinterhöfe. So viele, wie das Grundstück eben zuließ. Die einzige Bauvorgabe lautete, dass ein pferdegezogener Feuerwehrwagen im Hof wenden können musste.
Vielen Dank. Was machen diese Schilderungen über dieses Industriezeitalter vor mehr als 100 Jahren mit dir, Clara Villas?
Also, wenn das jetzt nur so stehen bleiben würde, also wenn das jetzt einfach nur total sozialkritisch wäre, würde ich sagen, würde ich das Buch weglegen, weil das wäre mir zu einseitig. Was mir gefällt, was ich vorher schon antönen wollte, ist, dass sie dann danach auch zum Beispiel eine bürgerliche Frau porträtiert, die einen Salon führte und sie sagt auch immer wieder, dass ein Hausbesitz Frauen immer wieder Sicherheit gab. Und sie wertet das nicht weiter, sie sagt einfach so, das gibt Sicherheit und fertig. Sie sagt nicht, dass das besser ist, dass bessere Menschen wären als die, die das nicht sich ermöglichen konnten und können. Und diese Gegenüberstellung, dass sie nie wertet, dass sie einfach von verschiedenen Menschen berichtet, von verschiedenen Facts auch, das gefällt mir besonders. Und das macht mit mir, ja, dass ich selber offen bleibe gegenüber verschiedenen Lebensentwürfen und auch Voraussetzungen und dass ich selber weniger werte, wenn ich Menschen begegne, die, wie ich denke, eindeutig so und so zu kategorieren sind, in einer gewissen Hinsicht. Das macht's mit mir. Es regt mich ständig an, selber offen zu bleiben. Was kommt jetzt als nächstes? Wer spielt jetzt eine Rolle? Grundsätzlich kann man sagen, das habe ich jetzt am Anfang vergessen, was ein Strang ist. Sie sucht natürlich auch immer wieder nach weiblichen Zeitzeugen, von denen es nicht so viele gibt.
Zeitzeuginnen,
genau. Mhm. Von denen es nicht so viele gibt. Und da geht sie zum Beispiel Straßenschildern nach. Dann denkt sie, wieso heißt jetzt hier eine Allee Gabriele Tergit Allee? Und nimmt dann Bezug auf diese Journalistin, die über wichtige Kriminalfälle berichten durfte, vor und dann bis zur Nazizeit. Und das ist eigentlich das, was mir gefällt bei ihr. Finde ich eine Kunst, so, dass man nicht mit der Sprache, dass man nicht wertet. Genau.
Es gibt eine Plattform für Interpretation. Mhm. Kirsty Bell erwähnt dann auch sehr schnell eben die Anfänge der Frauenemanzipation. Allmählich gibt es auch JournalistInnen, die recherchierten und publizierten. Auch die Journalistin Gabriele Hergit war eine Vorreiterin. die Vereinbarung von Beruf und Hausfrau und Mutter und die Pionierin von Frauenrechten. Das hat auch mit der deutschen Vergangenheitsbewältigung ganz viel zu tun. Hättest du gerne in dieser Zeit gelebt damals, Clara Villas?
In der die Gabriele Tergit gelebt
genau,
hat?
Genau, genau. In diesen Anfängen der Emanzipation?
Also ich würde eigentlich nicht sagen, dass die Anfänge des 20. Jahrhunderts grundsätzlich die Anfänge der Emanzipation waren. Schlussendlich, seit es Menschen gibt, denke ich mal, gab es immer wieder emanzipierte Menschen, seien es Männer oder Frauen oder was auch immer. Es war einfach sehr mutig von ihr. In dem Sinne ist es emanzipiert. Es war sehr mutig von ihr, über Kriminalfälle zu berichten. Das kann ich sagen, weil ich selber mal über einen geschrieben habe. Da ging es eigentlich nur um Stockwerkbesitz. Also der eine Nachbar hat dem anderen ein bisschen zu viel vom Busch abgehauen. Das machte den anderen wütend und dann gab es so eigentlich einen jahrelangen Streit und darüber, über diesen Gerichtsfall habe ich dann geschrieben. Aber ich habe gemerkt, wie schwierig das eigentlich ist, genau aufzuschreiben, wer was sagt, was die Richterin oder der Richter sagt. Und ich denke mir, in dieser Zeit vor den Nazis und auch eben gerade in diesen 1930er Jahren, da braucht es schon viel Mut, weil ja, es war sehr viel offene Gewalt sozusagen, in der Sprache auch zu dieser Zeit schon. Und als Frau da einfach hinzugehen, das zu notieren und aufzuschreiben, das nenne ich sehr mutig. Aber emanzipierter denke ich, dass die Emanzipation der Frauen, das ist ein Thema, das nicht erst Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden ist, ja.
Es geht ja auch um die Weimarer Republik, die 1918 gegründet wurde, die Massenbewegungen auf der Straße, die Forderung Ende des Krieges, Abdankung des Kaisers und in den Folgejahren wurde dann die neue Verfassung in der Weimarer Regierung und auch damit ein Sprung in die Demokratie der modernen Welt eigentlich vollzogen. Wie wichtig ist denn dieses gesellschaftliche Gut, die Demokratie, die Verfassung, die partielle Gleichberechtigung der Gesellschaftsschichten?
Heute oder damals?
Damals mit dem Sprung in die moderne Welt bis heute.
Also grundsätzlich, also jetzt einfach mal auf die Weimarer Republik bezogen. Da war ein Wunsch nach Erneuerung. Aber da waren sich nicht alle einig. Und ich denke mir, um es jetzt mal auf die Schweiz zu beziehen, diskutieren können, ohne sich ständig fertig zu machen. Diskutieren können, ohne dass man, wie soll ich sagen, die Kunst für eine gelebte Demokratie ist für mich, wenn man diskutieren kann, ohne dass man das Hauptargument des anderen oder der anderen immer persönlich zunichte machen muss. Und ich denke, diese Kunst, die mag ich in der Schweiz sozusagen. Also ich erlebe das nicht immer. Natürlich wird es auch hier manchmal persönlich und es ist manchmal hier auch nicht gelebte Demokratie, das ist klar. Aber es ist eine Art zu kommunizieren, die ich sehr mag in der Schweiz. Selber bin ich nicht in Deutschland aufgewachsen, aber wenn ich persönlich einfach mal den Fernseher anmache und da mal politische Diskussionen höre, da würde ich einfach mal jetzt neutral gesagt sagen, es geht anders zu, wie auch immer. Aber es ist eine andere Art zu kommunizieren und ich möchte das eigentlich nicht bewerten, weil das ist gewachsen, diese Sprache. Und die kann man nicht vermischen. Das sind zwei verschiedene Sprachgeschichten sozusagen. Und die Demokratie in Deutschland kann man auch deshalb nicht direkt mit der Schweizer Demokratie vergleichen, weil das einfach gewachsene Geschichten sind sozusagen. Und dass Berlin eine wichtige Rolle während der Weimarer Republik spielt, das ist für mich faszinierend, natürlich wegen ein paar herausragender Figuren wie Rosa Luxemburg oder auch Clara Zetkin und so weiter. Und natürlich für gewisse Menschen, die zum Beispiel viel historisches Wissen haben, mag dieses Buch an dieser Stelle vielleicht einmal mehr sogar etwas schon Gehörtes sein. Aber ich ließ mich da mitziehen und ich ließ mich da nochmals in diese Geschichte sozusagen zurückversetzen. Das gefiel mir.
Ja. Deine Augen strahlen, wenn du Clara Zetkin und Rosa Luxemburg sagst. Du hast auch in deinem persönlichen Buch enorm viele Notizen. Sind das so Heldinnen deines Lebens, dass du dann auch Randbemerkungen machst in dein Buch? Wie liest du?
Ja, mir gefällt an Kirsty Bell, an diesem Buch, der Sätze wie, es gibt viele Menschen, die hier nicht zur Sprache kommen, weil sie damals nicht zur Sprache kamen, besser als eindeutige, nicht die gerade Lobreden, aber eindeutige Bewunderungsausdrücke gegenüber Rosa Luxemburg oder Clara Zetkin. Also, ich nehme das zur Kenntnis und es ist mir klar, dass es wichtige Figuren waren, aber es sind für mich keine Heldinnen in dem Sinne, sie waren einfach sehr mutig und sie haben das Beste getan, so wie sie dachten, das wäre das Beste sozusagen. Was mir gefällt hier zum Beispiel, ist dann, dass sie Bezug nimmt auf Personen, die ich nicht kannte vorher und die dann neben solche großen bekannten Figuren stellt. Und das wäre jetzt bei der Weimarer Republik zum Beispiel die Autorin Vicky Baum vom Erfolgsroman Menschen im Hotel. Sowas musste ich nie lesen während des Deutschstudiums. Vielleicht galt es nicht als Literatur, keine Ahnung. Aber der erschien 1929 und war, wie man heute sagen würde, ein Bestseller. Und der Film dann mit Greta Garbo und John Crawford erhielt auch einen Oscar. Und sie sagt, es sei eine atemlose Erfolgsgeschichte voll Glanz und Glamour, die wie ein Abbild des Tempos und der Lebendigkeit dieser Stadt wirkt. Und beschreibt dann nachher die Handlung. Und mir gefallen diese Nebeneinanderstellungen von berühmten Personen, die jeder vielleicht kennt, und dann gleich wieder eine Person, die man vielleicht nicht so kennt.
Und diese Hinweise, die führen dich dann auch weiter, dass du eigenständig recherchierst und weitere Bücher, die eigentlich nur als Hinweise am Rande erwähnt
das
werden,
stimmt,
dass
ja.
du da weitermachst. Liest du immer so deine Lektüre? So akribisch genau, mit ganz vielen Gedanken, mit einem Arbeitsheft daneben?
Das ist kein Arbeitsheft hier, ne? Also man sieht's, glaube ich, weil was würden meine Lernenden denken, wenn ich so ein Arbeitsheft hätte mit Blümchen drauf und Pflanzen? Das ist eigentlich eine Art Tagebuch. Aber das stimmt schon, was du sagst. Das ist einfach, ich schreibe einfach Sätze auf, die mir in Büchern gut gefallen. Und diese Art zu lesen habe ich von einer Freundin, also die habe ich entdeckt vor etwa 20 Jahren. Da war ich mal in Wien zu Besuch von jemandem, der hier auch ist und die da studiert hat. Und dann war mir ein bisschen langweilig. Dann habe ich mal gedacht, was macht die dann wieder? Und dann hat sie einfach, was notierst du da wieder? Eigentlich eine Musikerin, die nicht selber Literatur studiert hat oder Sprachenlehrerin ist. Und das fand ich eigentlich interessant. Habe ich aber lange nicht gemacht. Ich habe auch gemerkt, ich hatte das Selbstvertrauen gar nicht. Wirklich nicht. Ich dachte mir, was soll ich denn da notieren? Das ist ja alles spannend, weil sonst wäre es ja nicht gut gedruckt worden, ne? Und jetzt habe ich einfach so seit wenigen Jahren mache ich das seit etwa 10 Jahren.
Du hast mich vor etwa einem Jahr kontaktiert mit diesem Buch als Tipp und hast gesagt, dieses Buch hat mein Leben verändert. Und das fand ich so absolut, weil ich niemals über, ja, doch eine recht große Bibliothek bei mir zu Hause sagen könnte, das ist das Buch, das mich verändert oder das mein Leben verändert. Was war bei dir ausschlaggebend?
Ja, grundsätzlich ausschlaggebend würde ich sagen, war diese Stelle hier. Ich würde sagen, sozusagen die Motivation, dieses Buch zu schreiben. Und die lautet so, wenn ich das vorlesen darf, ganz kurz.
Gerne.
Also eben, wir hatten es ja vorher von Walter Benjamin, der sagt, wer sich der eigenen verschütteten Vergangenheit zu nähern trachtet, muss sich verhalten wie ein Mann oder eine Frau, der oder die gräbt. Und sie sagt, Kirsty Bell, Erinnerungen aufzuspüren, die nicht die eigenen sind, ist ein schmutziges Geschäft voller Fallstricke. Aber vielleicht kann dieses Unterfangen die Durchlässigkeit eines Ortes aufklären und verdeutlichen, wie dessen Vergangenheit seine Gegenwart prägt. Deshalb fange ich am offensichtlichsten Punkt an, hier alleine am Küchenfenster von innen nach außen schauend. Ich stelle mir die Aufgabe, ein Porträt der Stadt zu verfassen. Vielleicht eine unmögliche Aufgabe, aber das Haus scheint sie irgendwie anzuregen. Was nun kommt, betrifft Erinnerung, die Vergangenheit und deren Wiederherstellung. Doch folge ich diesen nicht bloß auf einem einzigen Weg und schreite auch nicht Schritt für Schritt voran. Die Erinnerung an einen Ort liegt nicht flach auf einer geraden Zeitachse. Sie ist synkretistisch und simultan. Sie besteht aus Ereignissen und Passagen, Stimmungen und Aufenthalten, die sich in dünnen Schichten abgelagert haben. Und das ist eigentlich der Grund, weshalb ich dieses Buch faszinierend finde.
Da identifizierst du dich stark mit genau, der Erzählerin?
Ganz genau, ja. Bei Textanalysen, jetzt gerade im Französischstudium, also in der, wurde uns ganz klar gesagt, dass wenn man sowas sagt wie je crois, also ich glaube, dass das grundsätzlich gefährlich ist, weil da, tendenziell könnte man da Bezug nehmen, zum Beispiel auf die Religion. Also ich hatte etwas mit Glauben zu tun. Deshalb soll man immer schreiben, ich denke.
Das hast du in der Schule so gelernt.
Das habe ich in der Uni so gelernt. Mhm. Dass bei Textanalysen, das ist sehr klassisch in der französischen Bildung sozusagen, eben Analyse, Thèse, Antithèse, Synthèse. Und das ist mir so geblieben. Und mir gefällt bei ihr, dass sie das gerade nicht macht. Sie hat überhaupt keine Angst, mal zu sagen, ich fühle mich nicht wohl in diesem Haus, hier tropft's. Da stimmt was nicht. Warum bin ich überhaupt in Berlin gelandet? Sie hat diese Außenperspektive auch, die ich selber habe, weil ich ja halb Schweizerin, halb Deutsche bin. Und das gefällt mir, dieser Außenblick und dann eben auch, dass sie keine Probleme hat, zu sagen, wie sie sich fühlt, aber auch, wie sie denkt. Und diese Art, dieses Vermischen, oder nicht Vermischen, aber einfach so ehrliche Nebeneinandersetzen von Gefühlen und Gedanken, das ist etwas, womit ich mich sehr verbinde und natürlich auch eben so Virginia Woolf und so, wo sie auch Bezug zunimmt. Genau, das ist so das.
Kommen wir noch aufs Thema Trauer zu sprechen. Nach der Kriegszeit gab es ja für die Überlebenden kaum Zeit zu trauern. Also die Infrastruktur musste aufgebaut werden, Nahrung, die Abertausenden von Kriegsversehrten mussten versorgt werden, Kinderversorgung, die großen Schäden mussten behoben werden. Resilienz war quasi die Voraussetzung. Ne? Also diese Zeit überhaupt musste man durchstehen, mit dieser Kraft der Psyche diese Belastungen überhaupt auszuhalten. Und das ist so eine lebensmutige Haltung, ein resilienter Mensch. Das ist vom Geo-Magazin eine Definition. Ein resilienter Mensch lässt sich von Schicksalsschlägen nicht aus der Bahn werfen, sondern kommt rasch wieder auf die Beine und bewältigt sein Leben wie zuvor. Im Vorgespräch hast du mir gesagt, Janina, Resilienz sei Bullshit.
Ja, also Bullshit würde ich jetzt hier nicht nochmals in der Öffentlichkeit wiederholen, aber jetzt haben wir es schon gemacht, es ist jetzt zu spät. Ne? Aber ja, ich denke mir, es ist überholt. Also sie spricht hier von einem Ehepaar, von Psychoanalytikern Mitscherlich, Ende der 60er Jahre, wo eine andere Freundin dazu sagte, das hat sie gelesen während des Geschichtsstudiums. Ich selber jetzt nicht, vielleicht habe ich einfach was verpasst. Aber das ist einfach, sie sagen, dass wenn man nicht trauert, dass man dann, dass das einfach bestehen bleibt, dieses Problem sozusagen, sei es eben ein Traumata von einem Weltkrieg oder von einem Krieg oder ein persönliches eine persönliche Trauer, die man dann mit sich trägt und auch eben, sie nimmt dann auch Bezug auf die Epigenetik, dass man das von Generation zu Generation auch weitergibt, wenn das denn nicht aufgearbeitet wird. Und ja, ich denke, Kirsty Bell zitiert da dieses Ehepaar Mitscherlich, die von einer Ich-Entleerung sprechen, von einer psychischen Erstarrung und Unbeweglichkeit, die eben resultiert aus einer Verleumdung von etwas Schlimmem, was einem was passiert ist. Und ich denke tatsächlich, das heißt auch heute aktuell, und ich frage mich da auch bei all diesen Resilienz-Diskussionen, wo bleiben die denn, diese Mitscherlich? Weil natürlich kann man sagen, das ist schon lange her, nein, schon wieder, so 68er wollen wir nicht mehr hören, ist ja total passé. Aber ich denke, es ist viel aktueller oder viel verständlicher, wenn man gerade wie ich als Lehrerin auch mit Menschen zu tun haben, die von einem Krieg geflüchtet sind, vor einem Krieg, und die Traumata jeden Tag sozusagen vor mir mit sich tragen. Ja, das ist eigentlich, deshalb sage ich Resilienz, dieses Wort ist für mich, es ist kein Ziel für mich. Ich finde, ich sage jetzt mal von mir, würde ich nicht sagen, ich werde eines Tages mit Stolz sagen, dass ich endlich resilient wurde, weil ich all meine Probleme der Vergangenheit jetzt verarbeitet habe. Das werde ich sicher nicht tun. Bullshit würde ich jetzt so nicht mehr sagen. Also es ist nicht, es mag für manche der passende Begriff sein, mit etwas umgehen zu können vielleicht, aber eben diese Stärke, die ständig da propagiert wird von vielen Menschen oder auch in der Werbung, dass man immer stark sein muss oder wie Mittel propagiert werden, wie man möglichst schnell wieder performieren kann und so und stark sein kann, das finde ich absurd. Ja.
Sondern man sollte zum Beispiel trauern, gerade in der Familiengeschichte, wenn da ganz viele Altlasten auch auf einem wirken, man soll sich dem hingeben, verstehe ich dich richtig?
Ja, man soll sich dem hingeben, das heißt aber nicht, dass man das Leben nicht mehr genießen kann und noch sagen, jetzt ist mir so viel passiert, jetzt werde ich mich mehr verkriechen und nur noch trauern. Aber man soll die momentanen Bedürfnissen von Trauer durchaus Raum lassen, ja, das sage ich. Und ich sage auch, dass man dazu stehen soll, ohne sich erklären zu müssen. Das ist mir auch wichtig. Dieses ständige Analysieren und Werten von was alles einem passiert ist und anderen passiert, das kann dazu führen, dass man gar nicht mehr frei atmen kann, nicht mehr Momente genießen kann, die einfach an sich mal schön sind, egal was früher passiert ist. Und das ist so das, was ich zum Thema Resilienz denke und auch zum Thema Trauerarbeit.
Was ist eine Ich-Entleerung, was du vorhin erwähnt hast?
Ein Ich ist eigentlich, die Identität sollte meiner Meinung nach so sein, dass sie endlos sich entwickeln kann. In alle Richtungen, wo man eben halt hin will. Und dass man als freier Mensch, ein freier Mensch, eine freie Identität bedeutet für mich, dass man immer wieder den Eindruck hat, doch, ich kann mein Leben durchaus selbst gestalten, ich kann es selbst in die Hand nehmen. Ich behaupte überhaupt nicht, dass das jeden Tag möglich ist und nicht in jeder Situation überhaupt nicht. Aber eine Ich-Entleerung bedeutet eigentlich eine Aufgabe seines Ichs, seiner Identität. Es ist nichts mehr da. Es geht alles weg, weil man ja nicht dazu steht. Man verleumdet ja etwas. Und deshalb fliehen Erinnerungen auch, die vielleicht nicht immer nur schlecht waren. Weil gerade eben auch diese Trümmerfrauen, wo sie auch Bezug nimmt, natürlich ist das tragisch, aber wie schön sie das beschreibt, wenn Frauen plötzlich die Hosen dieser gefallenen Männer anziehen und da die Stadt wieder aufbauen. Schon allein dieses Wort wieder aufbauen, auf Englisch übrigens im Original auch sehr schön beschrieben. Das finde ich eigentlich ein sehr, sehr positives Bild.
Noch das Thema Migration. Auch Kirsti Bell nimmt Bezug zur Migration, gerade in Berlin, die sogenannten GastarbeiterInnen ab Mitte der 1950er Jahren. Bis Mitte der 1990er Jahren lebten 20.000 TürkInnen in Kreuzberg. Im Umkehrschluss habe ich mich so gefragt, das wäre Kreuzberg ohne Menschen mit Migrationsgeschichte. Wie würde dann Kreuzberg aussehen? Migration ist auch ein Motor eines sozialen Wandels und so natürlich auch in Basel. Du selbst, Clara, bist Sprachenlehrerin, Englisch und Deutsch, unterrichtest es auch Gesellschaftskunde. Die Schule heißt Zentrum für Brückenangebote Basel-Land in Muttenz und ist diversitätsorientiert. Was bedeutet das?
Es bedeutet, dass man als Lehrperson, dass man als Lehrerin oder als Lehrer sich genug Zeit hat oder den Eindruck hat, genug Zeit zu haben, sich einen Zugang zu ganz verschiedenen Geschichten, Identitäten zu verschaffen. Und dass man nicht in jedem Fach ständig den Eindruck hat, ausschließlich gewissen Leistungszielen vor allem folgen zu müssen. Nicht, dass man das nicht tun sollte, aber es steht nicht nur im Zentrum. Es hat Platz für Pädagogik oder Didaktik, die Raum lässt, auf die Geschichten von Lernenden auch einzugehen, würde ich mal behaupten. Es hat hier drin auch jemand, der an dieser Schule war, deshalb, ja, vielleicht, man kann mich mir noch widersprechen, ja. Genau, das wäre dann so meine Definition. Ja, sie sagt hier tatsächlich, dass was wäre, also die Migration eine Möglichkeit sei, also die Migration, wie du sagtest, als Motor sozialen Wandels. Schlussendlich, ich möchte nicht diese Tatsache, dass da auf einen Schlag so plötzlich so viele Menschen aus der Türkei kamen, bewerten jetzt. Da müsste ich ausholen und das würde ich jetzt nicht machen wollen. Ich finde aber dieser Gedanke sehr, sehr schön. Einfach auch dieses Bild, ein Motor sozialen Wandels und Migration. Und ich würde sagen, ja, da ist diese Schule, wo ich arbeite, da sehe ich mich durchaus als ein kleiner Teil von diesem großen Motor.
Ein Zahnrad, ja. Und da hast du dich auch wieder mit Kirsty Bell quasi identifiziert und betrachtest das aus deiner Perspektive in deinem Leben als Lehrerin und Entdeckerin.
Ja, natürlich, weil ich ja auch immer, wenn man so an solch einem Ort unterrichtet, sollte man möglichst oft positiv eingestellt sein gegenüber dieser schwierigen Tatsache von Migration. Das ist ja nicht irgendwie das ist ja oft nicht freiwillig. Und es hat schon, ja, es ist oft nicht freiwillig und es ist so individuell verschieden und es wird auch total verschieden gelebt. Und als Lehrperson muss, ich sag mal, es fällt einem einfacher zu unterrichten, wenn man möglichst offen bleibt so gegenüber und dass man das als positiv und als Möglichkeit, als Chance betrachtet. So.
Es ist für all diejenigen SchülerInnen ein 10. Schuljahr, aber die eigentlich keine Anschlusslösung haben, also das Brückenangebot. Wie baust du denn diese Brücke und wohin?
Ja, jetzt überlege ich mir natürlich, ob ich das Richtige sage, damit dann die Personen, die das hören, auch zufrieden sind.
Sprich einfach aus deiner Perspektive.
Ja. Ja, ein Brückenangebot, die Schule heißt so oder sie heißt noch so, weil es bedeutet, dass man von einem Ausgangspunkt anhand einer Brücke an ein anderes Ufer, und das wird anders sein, das ist nicht dasselbe, nicht so wie der Ausgangswort, dass man da an ein anderes Ufer kommt. Dieses Bild der Brücke gefällt mir, weil es einen Weg bedeutet, den man auch selber gehen muss, oder? Und ich als Lehrperson oder als Lehrerin, wie ich sagen würde, helfe Lernenden Möglichkeiten von Brücken zu finden. Es gibt verschiedene.
Also es ist nicht klassisch von der Schulzeit ins Berufsleben.
Von der Länge, sie haben nicht unbegrenzt Zeit, eine Anschlusslösung zu finden. Das ist schon klassisch in dem Sinne. Aber ich denke immer wieder, gibt es Lernende, die den Eindruck haben, dass ihre Brücke durchaus individuell geprägt sein wird und nicht, dass sie nicht unbedingt der Brücke gleichen muss von ihrem Klassenkameraden, so.
Wir zwei haben uns kennengelernt, dass du mit der Schulklasse sowohl ins Radio bist und so quasi die Medienlandschaft deinen SchülerInnen quasi präsentiert hast anhand von Radio X und hast mir später auch erzählt, ihr wart in die Kanalisation gestiegen, aber auch Müllsortierung. Wie machst du diese Brücken und was möchtest du in den Unterricht integrieren?
Also zum Radio sind wir gekommen, auch dank eines Tipps einer Freundin. Schlussendlich ging es darum, seine eigene Stimme zu hören. Auch wollte ich Ihnen Radio X vorstellen, weil es verschiedene Sendungen gibt in verschiedenen Erstsprachen. Und sie durften ja dann später, konnten zwei Lernende auch mit bei einem Projekt mitmachen, mit dem Museum der Kulturen. Und so würde ich mal dieses Radioprojekt so thematisieren, dass es darum ging, eine eigene Stimme zu finden und diese auch selber anzuhören und andere hören zu lassen. Und ich denke, dieses Gefühl kann sehr wertvoll sein für Menschen, die eine Sprache neu lernen müssen in einem neuen Land. So, das denke ich mir. Und das mit der Umweltwoche, die wir alle immer haben, wenn man eine Klasse neu hat, ja, das ist für mich selber manchmal immer wieder spannend, alles zum Thema Umwelt, weil es eigentlich zum Alltag gehört. Wie gehen wir mit unseren Abwassern um? Wie gehen wir mit unseren, ja, wie hausen wir sozusagen? Wie leben wir? Und dann mit ihnen selber eben an solch eine Führung zu gehen, wo es darum geht, wie wird das Wasser jetzt gereinigt? Zum Beispiel Rheinwasser, wie wird das gereinigt, so damit man es am Schluss trinken kann? Das, was mir gefällt, ist, dass ich mit ihnen dann eben etwas entdecke, worüber ich mich oder selber jetzt gar nicht so informieren würde, wenn ich nicht unterrichten müsste. Und dass ich dann selber total spannend finde, weil das oft auch Expertinnen dann sind, die so eine Führung machen. Und ja, es ist eigentlich so ein gelebte Teilnahme an zum Teil ganz Banalem oder an Alltäglichem, wie Umwelt und unsere Hinterlassenschaften als Menschen in der Umwelt. Und dann aber eben auch ganz philosophische Dinge, wie eben zum Beispiel seine eigene Stimme finden.
Oder eben das Abwasser, wo kann das gefiltert und wieder gebraucht werden. Wo sich jetzt ein Bogen wieder schließt. Wir sind wieder beim Wasser, wie beim Wasserschaden von Bell am Anfang. Ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Clara Willers, ich bin überzeugt, dass wir konnten sowieso nicht abschließend über dieses Buch sprechen, auch nicht über dich, Clara Willers. Jetzt gibt es aber bestimmt noch Fragen, Kommentare, Anmerkungen aus dem Publikum. Dann gibt es jetzt die Gelegenheit.
Radio X. Mehr Kontrast.
Clara, du hast gesagt, dass der Blick aus dem Fenster, das Kirsti Bells Perspektive, dieser Blick aus dem Fenster dir gut gefällt. Kannst du ein bisschen mehr erklären, warum das dir so gefallen hat?
Mir gefällt es, weil es so unmittelbar ist. Also sie befindet sich da in der Nähe des Fensters und schaut auf das Wasser. Sie sagt einmal auch, sie dachte, dass wenn man am Wasser wohne, dass da wie ein Strom, ein Lauf entstehen würde, auch in einen selber, und dass sie vielleicht dann besser schreiben könne. Das gefiel mir sehr. Ich finde es ein sehr poetisches Bild. Überhaupt dieser Blick aus einem Fenster, es ist natürlich auch in der Kunstgeschichte immer wieder ein Thema, der Blick aus einem Fenster. Sie nennt da auch Menzel und seine Zeichnungen. Und ja, mir gefällt dieses einfache Bild und dann diesem Gedanken, die sich danach in ihrem Kopf dann abspinnen, so. Das gefällt mir. Und dazu gibt es eine schöne Passage, die dazu passt, die mir besonders gefällt, und vielleicht kann ich kurz die ganz kurz vorlesen. Es geht da um Virginia Woolf. Sie nimmt eben einerseits zum Bild von Menzel, zum Bild Balkonzimmer Bezug selber und beschreibt dieses auch ganz genau. Und andererseits zu Virginia Woolf, die eine Mehrdeutigkeit spekulierenden Denkens, wie sie das beschreibt, zulässt. Und das gefällt mir auch wieder dieses, also es steht da hier: Das Schreiben schweift umher und über ihr häusliches Interieur hinaus. wechselt von visuellen Eindrücken zu flüchtigen Gedanken, von der Gegenwart in die Vergangenheit, zu Menschen, Ideen, kleinen Geheimnissen, zum Leben und selbst zum Tod. Statt nur ein Text über die behandelten Gegenstände zu sein, wird er zu einem lebendigen Porträt des Akts des Denkens. Das ist eigentlich das, was mir gefällt. Und Wolfs Text, das ist ganz kurz, der lautet so: Der Baum draußen vor dem Fenster schlägt sehr sanft an die Scheibe. Ich möchte nachdenken, gelassen, ruhig, umfassend, nie unterbrochen werden, nie von meinem Sessel aufstehen müssen, um leicht von einem zum anderen zu gleiten, ohne irgendein Gefühl von Feindseligkeit oder einer Behinderung. Ich möchte tiefer und tiefer sinken, fort von der Oberfläche mit ihren harten, unverbundenen Fakten. Und ja, das ist Wolfs Text, den sie zitiert, eben bezüglich Mehrdeutigkeit des Denkens und einer Art, sich treiben zu lassen. Und das ist eigentlich so, wie ich auch meine Art zu reisen. Du hast mich am Anfang, Janina, darauf angesprochen, wie ich reise oder wie ich eine Stadt erlebe. So würde ich das beschreiben. Es ist ein sich treiben lassen anhand eines Ausgangspunktes.
Vielen Dank. Gibt es noch weitere Stimmen aus dem Publikum?
Ich gerne noch etwas fragen, vielleicht eine persönliche Frage. Dein schönes Tagebuch mit den Sätzen aus dem Buch, das macht mich neugierig. Ich finde das eine sehr schöne Idee. Was machst du mit diesen Sätzen? In 10 Jahren haben sich sicher sehr viele Sätze angesammelt. Helfen sie dir zur Erinnerung oder inspirieren sie dich immer wieder von Neuem? Was machst du mit diesen Sätzen?
Es ist für mich wie ein wertvoller Schatz, diese Bücher. Die sind natürlich genau neben meinem Bett. Also das sind wichtig. Sie sind in meinem Nachttischchen. Und wenn es zu viele Hefte werden, ja, dann kommen sie halt in die Kommode. Aber die sind auf jeden Fall in meinem Zimmer. Und die umgeben mich und geben mir auch Geborgenheit, weil ich so denke wie Kirsty Bell oder auch wie all die vielen verschiedenen Menschen, auf die sie Bezug nimmt, dass unsere Gedanken immer eigentlich bei uns sind. Auch wenn wir sie schon lange mal her, also wenn das lange her war, wo wir sie gedacht haben, sind sie trotzdem Teil von uns. Und manchmal sieht man wieder ein Gesicht oder man liest etwas und denkt dann wieder an einen Gedanken, den man schon mal hatte. Also so sind wir, so ging ich zur Schule auch, so haben wir das gelebt. Und deshalb sind sie eigentlich ein wichtiger Schatz, der vielleicht für andere nicht so viel Wert hat, ja klar, aber also materiellen Wert. Aber für mich, sie gehören zu mir und jeder, der mit mir Zeit verbringen möchte, der hat sozusagen auch Anteil an diesen Gedanken.
Wir hätten noch Zeit für eine weitere Stimme, falls es eine gibt.
Vielleicht noch etwas zum Buch. Du hast ja die Anfangspassage gelesen und ich finde das so, dieses magische Denken, was sich da zeigt, irgendwie so mit diesem Wasser und das Haus will mit einem sprechen sozusagen. Ich glaube, das kommt auch immer mal wieder vor, diese Gedanken. Und gleichzeitig ist sie ja auch eine Forscherin, also sie forscht dann wissenschaftlich und mich interessiert, wie das zusammengeht in dem ganzen Buch.
Dieser Anfang war, ich habe es mit Janina so, wir haben darüber auch gesprochen. Das wirkt für mich so wie ein Teaser. Also sie will so wie die Menschen eigentlich locken und sagen, kommt mal zu mir. Ich habe hier eine spannende Geschichte. Und danach, ehrlich gesagt, geht sie manchmal auch lange nicht mehr auf diesen Wasserschaden ein. Und ihre eigene Beziehung, die da zu Ende ist, wertet sie auch gar nicht groß, geht auch gar nicht mehr groß darauf ein. Es ist mehr so diese Verantwortung, das Thema der Verantwortung gegenüber dem Ort, wo man wohnt, den man bewusst wählt hoffentlich oder mit der Zeit auf jeden Fall sich anfreunden kann oder sollte, können sollte. Das ist mehr so das Thema. Deshalb denke ich, es ist wirklich, um eigentlich den Lesenden anzulocken am Anfang so. grundsätzlich finde ich, darf man auch immer wieder merken, dass sie eine Kunsthistorikerin ist. Das ist ein, meiner Meinung nach, ein sehr, sehr schöner, interessanter Beruf. Wie du richtig sagst, muss man da akribisch forschen. Ich denke auch, sie hatte viel Zeit. Sie gibt auch ganz genaue Quellenangaben. Es könnte sein, dass das während der Corona-Zeit auch entstanden ist, dieses Buch. Wer weiß. Auf jeden Fall hat sie sich viel Zeit genommen, da ganz genau zu forschen. Dieses Selbstvertrauen, in Archive zu gehen oder in Bibliotheken nachzufragen, als jemand, der nicht Deutsche ist, das bewundere ich, auch wenn sie Kunsthistorikerin ist und gewohnt ist, zu forschen. Das ist etwas, was ich auch mutig finde. Und das andere, die Geschichte mit dem Wasser und dem Verlust der Beziehung und der Tatsache, dass das Haus weinen könnte, dieses Bild, dass viel in diesem Haus passiert ist, was schwierig war und traurig, während der Industrialisierung, während den zwei Weltkriegen, danach auch, dass auch Unausgesprochenes passiert ist, Unaufgeschriebenes. Das finde ich sehr, sehr spannend. Mich hat das nicht gestört, dass da nicht immer eine direkte Verbindung dann zwischen diesen Themen geschaffen wurde. Es ist einfach so eine Geschichte über verschiedene Aspekte sozusagen, über das Haus, aber auch über die Geschichte Berlins. Ja.
Vielen Dank für diese Ausführung. Und ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, Clara Villers. Vielen Dank auch Ihnen fürs Interesse, für Ihre Fragen, fürs Zuhören.
Das war die Veranstaltung Was liest du, wer bist du? Der GGG Stadtbibliothek Basel. Der nächste Talk findet am Donnerstagabend, 18. September, im GGG Schmiedenhof statt. Für Radio X, Janina Labhardt.
Hörbox. Immer am Samstagnachmittag um 4 Uhr und in der Wiederholung am Sonntagmorgen um 10 Uhr. Hier auf Radio X.